Heute mit Guido Remmert, Mitgründer bei Zukunftsmusik.
Hätte ich das, was da auf uns zukam, vor einem Jahr geahnt, ich hätte es nicht gemacht, ganz ehrlich. Das war so eine heftige Zeit, die uns letztes Jahr zwischen dem Frühjahr, also quasi März, April, genau vor einem Jahr, bis vor einem Vierteljahr da irgendwie abgeholt hat. Das war verrückt.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Guido Remmert im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. Ich denke, man kann sagen, dass Guido hier in Osnabrück seit bestimmt 20 Jahren einer der prägenden Akteure der regionalen Musik- und Clubkultur ist. Er fing erst mit Booking an, gründete die Agentur Zukunftsmusik mit, veranstaltet Konzerte und Festivals, betreibt mehrere Clubs hier in Osnabrück und auch Gastronomie. Gerade erst wurde die Botschaft eröffnet hier in Osnabrück, ein Club mit, ich glaube, circa 1300er Kapazität. Und das schauen wir uns jetzt mal alles an, aber erstmal moin Guido.
Moin Alex, schön, dass du hier bist und dass ich da sein darf.
Wir sind jetzt einmal gerade schon durch die Botschaft durchgegangen. Man sieht auch noch Handwerker rumlaufen. Die Botschaft ist am 1. November, glaube ich, eröffnet worden. Kurzes Zwischenfazit nach einem knappen halben Jahr. Ist das alles schon eingespielt oder wie viel Baustelle ist das noch?
Baustelle ist es relativ wenig. Klar müssen auch hier und da ein paar Sachen erledigt werden. Das wird auch, glaube ich, die nächsten Monate immer noch der Fall sein. Oder es sind wieder Reparaturarbeiten von Sachen, die zwischendurch mal wieder kaputt gegangen sind. Ja, aber ansonsten sind wir zufrieden. Ist gut angelaufen. Ja. Hatten wirklich auch schon tolle Konzerte hier mit der Antilopengang, Matzen, Ketka, ja, vielen anderen auch. Und Resonanz ist gut. Am Anfang gab es halt hier und da noch keine Anlaufschwierigkeiten, aber ich denke, das ist ganz normal in einer komplett neuen Location, dass man sich da erst ein bisschen eingrooven muss. Aber ja, mittlerweile cool. Läuft.
Ja, super. Wir schauen uns das später im Verlauf des Gesprächs noch genauer an. Ich würde aber sagen, wir fangen vorne an und die Location ist ja sicherlich ein Meilenstein, kann man glaube ich sagen, eures circa 20-jährigen Weges jetzt, würde ich sagen, wenn man so will. Aber wie ging es denn los? Ich glaube, du bist gelernter Zimmermann, wärst fast Lehrer geworden, habe ich gesehen. Und dann bist du doch in die Live- und Musikbranche gerutscht. Ne? Wie konnte das passieren?
Ja, gute Frage.
Du hast so was Anständiges gelernt.
Im Nachhinein weiß ich das auch alles gar nicht, wie das kam. Aber wie hast du rausgekriegt, dass ich mal Richtung Lehramt abgedriftet bin?
Ja, ich weiß vieles.
Interessant. ja, hast aber recht. Wie fing alles an? Also genau, es kam halt über eine Baustelle bei meinen Eltern zu Hause, dass ich irgendwie Spaß hatte am Handwerk und dachte, okay, das könntest du ja vielleicht mal machen. Und habe dann, wie gesagt, die Ausbildung zum Zimmermann gemacht. Mache ich auch gerne oder habe ich gerne gemacht, nur konnte ich mir das irgendwie auf eine Zeit von, keine Ahnung, 30 Jahren irgendwie schlecht vorstellen, morgens bis abends als Zimmermann unterwegs zu sein. Ja, und dann kam da irgendwie mal so eine halbe Berufsphasungssinnkrise. Wusste überhaupt nicht, was ich tun soll. Und genau, hatte dann überlegt, vielleicht den Weg meines Vaters einzuschlagen, der Lehrer ist.
Stimmt, ja.
Und genau, über diese Schiene kam das. Und dann hatte ich halt überlegt, okay, vielleicht könnte man ja dann das Handwerk mit Lehrerschaft verbinden und dann im Bereich Berufsschullehramt was machen, aber da habe ich auch relativ schnell gemerkt, irgendwie, nee, das ist es auch nicht. Ja, und dann mal hingesetzt und das Einzige, was mir damals so richtig Spaß und Laune machte, war halt Musik. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Konzerte besucht, teilweise viermal in der Woche unterwegs gewesen, ob Hannover, Köln und
krass, ja.
Kleine Punkrock-Konzerte irgendwie, wo 15 Leute waren in irgendwelchen Hinterzimmern in Hannover oder ob es dann halt, keine Ahnung, in Kölner in Riesenhallen irgendwie Toten Hosen waren. Da kam ich relativ schnell drauf, dass das irgendwie ist, wo ich glaube ich auch nachhaltig Bock drauf hätte. Und dann war natürlich die Frage, wie kommst du da rein? Weil das damals irgendwie so ein ziemlich illustrer und geschlossener Kreis halt auch war und wie hat sich das ergeben? Ich weiß es selber gar nicht mehr. Ach doch, ich bin mit einem ehemaligen Mitschüler dann wieder in Kontakt geraten und zwar den Florian Brauch, den
ehemaliger Donuts-Manager.
Richtig.
Auch hier im Podcast schon präsent gewesen.
Siehst du wohl, genau. Ja. Und der hatte damals auch das Booking gemacht für einen kleinen verlassenen Kotten in Mellebruch-Mühlen. Und da war ich halt auch häufig zu Gast. Und über diesen Kontakt hat sich dann halt ein weiterer eröffnet. Er hatte mir ein paar Tipps gegeben. Und so landete ich dann irgendwann an der Noppenburger Straße in Osnabrück bei Sabine Ganske. Und über Sabine, die mir dann halt weitere Türen öffnete, bin ich dann nach und nach in diesen Bereich reingerutscht.
Ja, okay.
Genau.
Hast du ja aber dann auch, glaube ich, relativ schnell, ich glaube zu dritt habt ihr das gemacht, selbstständig gemacht, ne?
Genau, wir waren dann halt 2 Jahre bei, ja, Sabine habe ich dann hier und da mal immer noch begleitend gehabt oder saß mit im Büro, aber im Endeffekt bin ich dann halt bei Gold Rush Productions runtergekommen, bei dem Rüdiger Scholz. Ja. Und dort habe ich
unter meine Namen Seligmanagement,
richtig.
Auch hier viel in
genau.
Clubmäßig unterwegs.
Genau. Richtig, und machen ja heute auch das Schlossgarten Open Air. Genau, und das war damals der Veranstalter in Osnabrück, sonst ja. Glaube ich, gab es da auch gar keinen und hat wirklich tolle Sachen gemacht, hat auch den Hauptbereich der Maiwoche damals realisiert und genau, da bin ich untergekommen, beziehungsweise konnte dann meine ersten Schritte gehen und bin dann, glaube ich, nach 2 Jahren da weggegangen und hab's dann mit 2 weiteren Kollegen, dem Falk Klugert, mit dem ich heute noch auch alles im Endeffekt zusammen mache, und Freddy Engel, der mittlerweile nicht mehr dabei ist, haben wir uns dann selbstständig gemacht.
Und wie das damals so war, Bands brauchen, also immer noch so, Bands brauchen Konzerte, und ihr habt euch dann die Mühe gegeben, den Konzert zu beschaffen. Nämlich ihr wart erst als Booking-Agentur gestartet, ne?
Genau, wir haben dann, das ist im Endeffekt das, was ich bei Goldrush dann halt auch zuletzt gemacht hatte oder häufig gemacht hatte, ja. Bandbooking. Und habe mir dann halt 4, 5 Bands selber dann auch eben zugelegt, beziehungsweise habe auch eine Band mitgenommen, Toni Carter hieß sie damals, die übrigens auch wieder, glaube ich, aktiv ist, wie ich vor 1-2 Jahren sah. Genau, und dann kam noch ein Künstler aus Dortmund hinzu, Lee Buddha, kannte man früher auch ein bisschen mehr. Ich glaube mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob er noch aktiv ist. Ja, und dann 3, 4, 5 andere Bands, die ich aber auch gar nicht mehr alle, ehrlich gesagt, auf dem Schirm habe. Ja, und wir sind damals so gestartet, kam halt auch ein bisschen Geld rein, aber ich muss im Nachhinein sagen, völlig naiv, völlig unprofessionell auch an die Sache rangegangen und dachte, ja komm, läuft schon, musst mal hier ein paar Konzerte hin und da ein paar Konzerte hin und dann machst du örtlich vielleicht mal 2, 3 Sachen, dann kommen dann schon 200, 300 Leute, alles totaler Quatsch im Nachhinein. Ja. Lief ganz anders, lief viel, viel komplizierter und viel schwieriger. Und uns spielte damals dann halt eine andere Sache sehr in die Karten, nämlich dass sich eine Möglichkeit ergab, hier in Osnabrück eine Diskothek, einen Club aufzumachen, nämlich die Kleine Freiheit, die uns im Nachhinein gesehen komplett den Arsch gerettet hatte, sonst wäre das zum Scheitern verurteilt gewesen.
Das war damals auch ziemlich schnell, ne? Ich glaube, ihr habt 2004 Zukunftsmusik gegründet und 2005 kam die Freiheit, ne?
Genau. Und das Jahr oder die 1,5 Jahre, die konnten wir uns mal mit dem Zurückgelegten irgendwie über Wasser halten und das, was reinkam, das ging halt eben gerade so. Und dann kam halt eben die Kleine Freiheit, die sich da über etwas vertrackte, komplizierte Schritte im Hintergrund dann eröffnete, die Möglichkeit. Und das Ding lief halt von der ersten Sekunde ab an Wahnsinn. Also das hat es vorher auch so, diese Art von Clubbetrieb in Osnabrück noch gar nicht gegeben. Und es war wirklich das Ding überhaupt. Und
Ihr habt mal am Anfang euer Karriere ein Interview in der Notz gegeben. Und da wurdet ihr unter anderem zitiert mit dem Spruch, unser Ziel ist es, uns in Osnabrück zu etablieren und eine andere Kultur hier hinzubringen, die sonst nicht so angesagt ist. Glaubst du, das hat geklappt und hat eigentlich auch immer noch Bestand oder ist es wirklich schwierig, immer so als Tastemaker, sag ich mal, unterwegs zu sein?
Gute Frage. Rückwirkend glaube ich, dass wir das schon zu einem gewissen Teil geschafft haben. Wir haben im Nachhinein betrachtet doch wirklich sehr, sehr viele Bands, die eher in den urbaneren Zentren unterwegs sind, also sprich Medienstädte, eher präsenter sind, geschafft hier hinzuholen, aber leider oder häufig mit mittelmäßigem Erfolg, weil eben die Zeit einfach für die Bands in einer Stadt wie Osnabrück einfach noch nicht gekommen war. Auf der anderen Seite waren wir aber auch der Zeit dann hier und da wirklich voraus, was halt auch unserem Ruf durchaus auch gut getan hat. Und unser Name Zukunftsmusik sagt es ja auch so ein bisschen. Also die Richtung ist ja auch dahingehend ausgelegt. Und also ich glaube, uns ist das gut gelungen, aber es ist auch jetzt rückwirkend betrachtet sehr, sehr schwierig gewesen, weil eben viele Bands eben noch nicht das an Zuschauern hier generieren, was sie eigentlich müssten, um hier erfolgreich zu sein. Aber diesen Weg schlagen wir auch immer noch ein, und ich glaube, wenn man in unser Programm guckt und unser Wirken hier örtlich betrachtet, sieht man das ja halt auch, dass wir schon eher die etwas angesagteren, hipperen Geschichten machen, auch internationaleren Geschichten, die sonst hier in der Region oder in Osnabrück eigentlich gar nicht oder sehr wenig bespielt werden.
Ja. Jetzt hast du gerade auch gesagt am Anfang, ihr wart relativ naiv, ist man, glaube ich, oft, ist auch tatsächlich, wenn man das nicht wäre, würde man es wahrscheinlich gar nicht sich selbstständig machen. So, ihr seid Booking gemacht, wenn man das dann so hört, so in jungen Jahren, man macht dann einen Club auf und wird so Gastronomie, ist eigentlich so, kann auch ein völliges Himmelfahrtskommando werden. Was war denn so das ist ja schon alleine eine richtig große Sache, aber was war so die erste richtig fette, große Veranstaltung, wo ihr auch vielleicht mit ein bisschen Bammel reingegangen seid, die so mal so ein Meilenstein für euch war? Gab's das oder ging das eh alles so schleichend?
Ja, es war schon schleichend am Anfang. Wir hätten halt gerne schneller irgendwas gemacht, aber das war dann auch eine Sache, die man schnell gelernt hat und auch lernen musste, leider. In der Theorie klang das alle, war das früher total einfach, ey, dann fragen wir die an und dann kommen die schon und nee, ist nicht. Also man muss dann halt auch wirklich erstmal in Vorleistung gehen, oder viele warten erstmal ab. Klar, die kriegen das mit, dass Zukunftsmusik existiert. Die gucken halt, wer sind die Leute im Hintergrund. Da kam natürlich erschwerend hinzu, meinen Namen kannte keiner, und die Namen meiner beiden Kollegen Falk Schlugert und Freddy Engel waren in dem Business auch nicht wirklich so präsent. Sonst hätten sich vielleicht hier und da schon eher Türen geöffnet, aber so sind wir wirklich als komplette Newcomer auf allen Ebenen angefangen. Und da ist dann halt erstmal abwartende Haltung angesagt, und dann stehst du halt da und machst und willst machen, aber kommst an die großen Fische halt nicht ran. Und
also das kann man, ihr hattet das wahrscheinlich auch nicht, aber es wäre auch nur meine Frage, man kann es auch gar nicht mit Geld regeln, sondern man muss es erstmal so mit Klinken putzen und Vertrauen eigentlich erst regeln. Ne?
Das ist halt einfach so. Es ist wirklich so, klar, wenn du jetzt einen riesen Koffer Geld mitbringst und unmoralische und unmenschliche Summen da auf den Tisch knallst, dann würden bestimmt hier und da auch Künstler sagen, okay, wir kommen vorbei, aber bringt halt einen auch nur so weit bis zum Tag des Konzertes, weil danach findet die Abrechnung statt und die wird übel sein, und dementsprechend ist das halt auch keine wirkliche Option. Und es eröffnete sich dann auch, oder irgendeine Tür ging auf, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, da wurde uns eine Band angeboten, die irgendwie so ein bisschen neu war, kam aus Berlin, alles so ein bisschen komisch, ein bisschen Country-Style. Die Band hieß Bossos. Und fanden wir damals so, wie sie vermarktet wurden und wie sie angepriesen wurden, sehr interessant. Haben uns hintergeklemmt und haben dann auch für Osnabrück, den Zuschlag bekommen. Aber wir haben es dann das erste Mal veranstalten können. Ich meine, das erste Konzert war auch direkt im Hyde Park im Rahmen einer Party, jetzt weiß ich es wieder, genau, im Rahmen einer Party hat das Ganze stattgefunden. Lächerlich geringer Ticketpreis, ich glaube 3 Euro Vorverkauf und 6 Euro Abendkasse oder so. Und da haben wir noch ein riesen Event rumgemacht mit Strohballen und Hufeisen, Weitwurf und solche Geschichten. Kam mega an. Wir hatten, glaube ich, dann das erste Mal auch 700 oder 800 Besucher. Völlig, völlig verrückt für uns. Sphären, die wir da erreicht haben, undenkbar bis dato gewesen. Ja, und dann kam die Band, spielte irgendwie eine Stunde im Rahmen dieser Party und waren dann nachher noch da. Alle sehr nahbar, total nett, haben auch mitgefeiert, und das war halt wirklich unser unser Schlüsselerlebnis sozusagen, ja, ja, irgendwie, ach ja, geht ja doch. Und dann hat sich diese Band sehr, sehr schnell sehr entwickelt und ich glaube, ein halbes Jahr später waren sie schon wieder da oder dreiviertel Jahr später, auch wieder im Hyde Park. Ticketpreis direkt mal irgendwie um 20 Euro, also irgendwie immens erhöht den Ticketpreis, ging halt aber auch nicht anders. Und dann war es wirklich auch ein vollwertiges Konzert und das war auch annähernd ausverkauft. Ja. Und das war dann auch unser bis dato größtes Event. Ja. Und dann kam das dann nach und nach, dann sprach sich das rum, okay, kannst du machen mit den Jungs, irgendwie, das ist schon okay. Und ja, so hat sich das dann ergeben.
Ich finde das ganz interessant, ich hatte das jetzt auch immer mal wieder mit anderen Gesprächspartnerinnen und Partnern so festgestellt. Du hast ja eigentlich in jeder großen oder auch mittelgroßen Stadt meistens immer so eine Handvoll Firmen, bis zu einer Handvoll Firmen, die überhaupt Veranstaltungen machen. Das ist ja eigentlich so. Ja. Hat man immer das Gefühl, wenn die das schaffen, sich so halbwegs zu verstehen, ja, dann ist der Kuchen gerecht oder ungerecht, aber es verteilt so und alle kommen vielleicht irgendwie klar. Also fand ich ganz interessant. Und wie schwierig war es denn dann überhaupt da so reinzukommen? Oder beziehungsweise siehst du das auch so?
Ja, das ist hier in Osnabrück ähnlich. Also wir haben ja hier mit Gold Rush, dann mit uns, noch zwei anderen Eventagenturen oder mit Clubs. Die Lagerhalle hat dann halt hauptsächlich ihr eigenes Programm gemacht. Die haben ja dann weniger über ihre Location hinausgearbeitet. Ist es ähnlich. Und wir haben halt einfach, was ich ja eben schon sagte, das wahnsinnige Glück gehabt, dann auch unseren eigenen Club zu haben, nämlich die Kleine Freiheit, wo man dann halt auch relativ, wie soll ich das sagen, kostengünstig Konzerte veranstalten konnte sich irgendwie die Mietkosten so ein bisschen sparen, beziehungsweise dann über die Gastronomie Getränke verkauft während der Konzerte halt eben refinanzieren und das hat uns halt schon sehr, sehr geholfen und genau, aber was du ja eben sagtest, der Kuchen wurde dann halt so ein bisschen verteilt und passte eigentlich gut. Klar hat man dann auch immer noch mal ein paar Veranstalter von außerhalb, die dann eben reindrängen, aber im Endeffekt ging das für uns relativ gut, sich hier einzuordnen und dann auch zu etablieren. Aber um dann eben auch nachhaltig am Markt bestehen zu können, bedarf es natürlich dann halt irgendwann halt auch, dass du an die etwas größeren Sachen rankommst, auch regelmäßig, damit eben halt auch genug Geld reinkommt, um die ganze Sache am Laufen zu halten. Ne?
Vielleicht noch einmal kurz für den Überblick. Wie viel Gastronomie, wie viel Clubs betreibt ihr denn aktuell gerade?
Also wir haben Clubs, gerade nur die Kleine Freiheit, dann eben die Veranstaltungshalle Botschaft, dann mit dem Grand Hotel und heimlich noch zwei Gastronomien, Eckkneipen und heimlich halt eben als Cocktailbar. Und im Endeffekt, war es das. Wir hatten bis vor kurzem noch ein weiteres kleines Standbein, eine Kegelbahn, die wir jetzt aber wieder...
Ja, mitbekommen.
Ja, genau, den Hubertus-Keller hatten wir kurzzeitig mal übernommen, beziehungsweise hatten da was gemacht, aber ist alles ein bisschen schwierig in der Location, die ist ziemlich auf und gibt es immer wieder Probleme mit Grundwasser und wir haben uns jetzt davon getrennt. Das ist halt schlecht, in einem Kegelkeller, wo das Wasser immer hochsteht. Das hat auf Dauer nicht funktioniert, genau, und da sind wir jetzt nicht mehr aktiv. Ja, und das sind im Prinzip unsere vier Standbeine, die wir gerade haben.
Also die Hälfte davon sind quasi
Auftrittsorte, also, ne? Genau, ja, genau, zwei Auftrittsorte, richtig. Und das Glanz und Gloria, was anfangs mal auch zu uns gehörte, das ist leider nicht mehr da, weil uns eben die Location nicht mehr zur Verfügung stand. Aufgrund baurechtlicher Geschichten mussten wir dann da raus.
Jetzt hast du es gerade schon angekündigt, wir hatten das im Vorgespräch ja auch schon so ein bisschen angerissen. Das ist ja eigentlich auch, gerade jetzt mit der Botschaft, mit der neuen Botschaft, die ja im Grunde genommen hier auch in Osnabrück so eine Lücke, sagt man, glaube ich, schließt, so eben mit so einer 1300er Kapazität, so in der Form, war das immer ein bisschen schwierig, glaube ich, hier. Lass uns nochmal so drüber sprechen, wie wichtig das für dich als Veranstalter ist, eben alles zu haben, alles mitzumachen sozusagen, also den Ort ja auch selber zu betreiben. Ist denn Veranstalten heutzutage überhaupt, ist das noch lukrativ, wenn man irgendwo reingeht?
sagen wir es mal so, wenn die Veranstaltungen laufen, die Konzerte gut verkauft sind, ausverkauft sind, macht das schon Sinn. Und dann kann es auch viel Spaß machen und bleibt halt auch ausreichend über. Nur in der heutigen Zeit ist eigentlich nichts mehr hundertprozentig sicher. Da weiß man nie, wie die Geschichten ausgehen. Es ist halt ein immenses Angebot auch, was an Live-Geschichten unterwegs ist. Und es wird halt immer schwieriger, wenn man keine eigene Location in einer gewissen Größenordnung hat und sich immer nur als örtlicher Veranstalter irgendwo einmieten muss. Es sind die Kosten seit Corona dermaßen explodiert. Egal für Einkäufe, was Catering anbelangt, dann die ganzen Abgaben, die bezahlt werden müssen, Technikmiete, Bandgagen halt, alleine das schon, auch immens gestiegen. Und man sieht es ja auch am Ticketpreis, der ist ja nicht umsonst so hoch. Das macht ja keiner, um irgendwelche Leute zu ärgern oder von Konzerten abzuhalten. Es ist halt einfach nicht mehr anders zu rechnen. Und ja, dementsprechend ist es schon, wenn man viele Sachen macht, fast unabdingbar, ein eigenes Venue, eine eigene Location zu haben in einer Größenordnung um 1000 Leute, weil man dadurch natürlich irgendwie dann die Gastro-Einnahmen auf seiner Seite hat und dadurch anders halt produzieren kann. Man hat seine Tonanlage und Technik in der Halle drin hängen, die natürlich erstmal bezahlt werden muss, ganz klar, aber man das auf Dauer dann natürlich irgendwie über Raten abbezahlt und dementsprechend aber auch anders wieder kalkulieren kann. Und das eröffnet dir einfach Möglichkeiten, Konzerte, die dann nicht so gut laufen, trotzdem irgendwie quer zu finanzieren, und es bleibt am Ende des Tages einfach ein bisschen mehr hängen. Und es ist schon sehr, sehr wichtig, und gerade auch für Osnabrück jetzt hier, was du ja eben auch schon sagtest, ist diese Botschaft, glaube ich, auch sehr wichtig, weil eben diese Stadt in dieser Größenordnung komplett blank war. Es gibt zwar den Hyde Park, der ist aber leider sehr, sehr weit draußen, und klar, von einer gewissen Klientel wird er bespielt, auch gerne bespielt, aber wenn man halt so eher in diese Richtung Singer-Songwriter geht oder vielleicht auch mal so halb klassische Sachen macht oder elektronische Sachen, da wird es halt schwierig. Das passt nicht so wirklich rein, und da war Osnabrück halt sehr, sehr beschränkt, und ich glaube, da gibt es jetzt mittlerweile gute und andere Möglichkeiten.
Ja. Glaubst du auch, das ist jetzt so ein bisschen auch die finanzielle Situation, aber glaubst du, oder hast du das Gefühl, du kannst das auch gut nutzen, so sag ich mal, so für die Experience der Leute, die da hinkommen, also dass so dieses Zukunftsmusik-Ding, wir hatten eben so ein bisschen über dieses Kultur hier hinbringen, Tastemaker, dass man das sozusagen in so einem Club besser auch ausspielen kann, als wenn man sich irgendwo einmietet.
Na klar, das kann man auf jeden Fall. Machen wir auch, tun wir halt auch. Sieht man halt, wenn man hier hinkommt, kann man das auch wirklich erkennen, dass das irgendwie alles zusammengehört und ein großes Ganzes ist. Aber es soll halt auch nicht nur so sein. Also die Botschaft steht ja auch, und auch die kleine Freiheit. Wir wollen hier ein Angebot auch für Osnabrück auch überregional schaffen. Das heißt, hier ist auch jeder willkommen zu veranstalten, Sachen zu machen, sich hier einzubringen. Und wir freuen uns. Es ist halt wirklich auch ein Angebot an diese Stadt, ein Kulturangebot. Und wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg, und es wird genutzt. Wir bekommen viele Anfragen, und es wird halt immer mehr. Man merkt gerade, es spricht sich wirklich gut rum. Ja. Und das war auch von vornherein auch immer so das Ziel.
Also das heißt im Grunde genommen, egal ob ihr das jetzt macht oder überhaupt, also wenn man in der Stadt so einen Club zum Beispiel jetzt in der Liga hat, dann kommt man erst auch wieder in den Genuss, eine bestimmte aus einem bestimmten Level von Bands wieder die in die Stadt zu kriegen.
Ja, klar. Ja. Also das sieht man ja jetzt auch. Also Sachen so wie Antilopengang oder auch Ketka, Leoniden, die wir jetzt vor ein paar Tagen hatten, von wegen Lisbeth, die wir demnächst mal wieder haben werden. Es sind einige Sachen, kann ich jetzt noch nicht drüber sprechen, die in der Pipeline stehen, die Ewigkeiten nicht mehr in Osnabrück gespielt haben. Da gehen gerade wirklich Türen auf, und die sagen, hey, super, es waren jetzt hier auch schon 4, 5 Booker von größeren Agenturen jetzt in den letzten Wochen mit, auch bei den Bands mit, haben sich das Venue hier angeguckt und durch die Bank wirklich lobend geäußert, und man merkt es jetzt gerade, man kriegt halt Anfragen, Telefonate, E-Mails, hey, hast du für den und den Künstler Zeiträume frei? Ich habe letzte Woche eine Anfrage gekriegt, ich konnte es wirklich nicht glauben, von einer richtig großen Agentur, große Band, ob das was wird, keine Ahnung. Aber wo man dann auch merkt, oder wo ich dachte, aha, guck, kommt selbst bei euch an. Ja. 10 Jahre hingeschrieben, versucht Kontakt aufzunehmen, passiert nichts auf einmal. Hey, hi Guido, schön mal irgendwie von dir zu hören, wo du denkst, ja, Leute.
Interessant, ne?
Ja, und ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich habe da ein sehr gutes Gefühl und diese Stadt, glaube ich, wird kulturell davon schon profitieren. Also viele Sachen werden stattfinden, die vorher nicht so waren.
Was muss man denn tun, um auch so dieses ganze Veranstaltungsding, wir haben ja auch eben darüber gesprochen, wie schwierig es dann doch ist, das auf Dauer dann erträglich und quasi lukrativ zu gestalten. Du hast gesagt, ein Baustein ist klar, irgendwie, dass du die Gastronomie irgendwie machst, aber wie ist so die Philosophie? Muss man einfach mehr veranstalten? Muss man einfach die größeren Sachen veranstalten, weil das eine sichere Bank ist? Du sagtest, naja, die gibt es aber auch nicht so richtig. Also wie gehst du so an diese Sachen ran?
Wenn es dann Patent für Geo und Rezept, ich glaube, es wird jeder so machen. Es ist schwierig.
Ja, aber gut, ist das, ich sag mal so, die Frage ist so, jetzt so von außen, wenn ich so von außen drauf gucke, sag ich so, naja klar, wenn der Antilopen-Gang macht, das ist alles super, wenn da Matzen kommen, alles cool, Sportfreunde Stiller, geschenkt, so, musst du nur machen, fertig. Ja. So. Ist aber nicht so.
Ist das immer so?
Weiß ich nicht.
Nee, also das ist es nicht. Also die du jetzt aufgezählt hast, muss ich dir recht geben, ja. Also die liefen alle vernünftig, aber da sind auch Sachen dabei, da denkst du, ja, wow, geil, cool. 3 Tage später ausverkauft und nix. Absoluter Rohrkrepierer und du stehst dann halt da. Und wir haben uns, glaube ich, in den letzten, im Prinzip schon seit wir angefangen haben, aber in den letzten 10, 15 Jahren verstärkt, glaube ich, bunter Strauß Blumen hört sich ganz, ganz böse an. Nee, sowas nicht. Aber ich glaube, so breit aufgestellt, dass wir viele Sachen immer wieder gut ausgleichen können. Das ist so ein bisschen vielleicht verglichen wie an der Börse, dass man einfach verschiedene Pakete, wenn man in Aktien investiert, mal hier von ein bisschen, da von ein bisschen, so streut. Und dass du dadurch, glaube ich, das ganz gut handeln kannst. Und so sind wir ja nicht nur im Konzertbereich aktiv, sondern machen ja auch sehr viel Kabarett, Comedy. Ja. Auch jetzt, wenn es hier in Osnabrück jetzt gerade nicht mehr klappt, weil er nochmal wieder einen Schritt größer geworden ist, aber an Thorsten Sträter, der kann einem dann halt schon mal 3, 4 Konzerte, die irgendwie vielleicht nicht so laufen, einfach mal wieder glatt ziehen. Und ich glaube, dieser Mix, den wir da irgendwie hingekriegt haben aus Newcomern, die in der Regel Geld kosten, weil es halt einfach Aufbauthemen sind und gerade wie in einer Stadt wie in Osnabrück, laufen die am Anfang einfach noch nicht so gut. In Berlin ist beim Newcomer wahrscheinlich auch die Bude voll, weil es ist hip, geil, alle stürmen hin. Hast du in einer so kleinen Stadt wie Osnabrück eher weniger. Und dann eben der Mix aus großen, bekannteren Bands und eben Kabarett-Comedy. Dieser Mix, glaube ich, hilft uns oder beziehungsweise macht uns das Arbeiten und Wirtschaften gerade relativ, was heißt einfach, aber es entspannt die Lage halt und hilft uns gerade wirklich am Markt zu bestehen.
Das heißt aber, das würde mich tatsächlich auch nochmal interessieren, so diese ganzen kleinen Konzerte, ne? So ein bisschen vielleicht auch stellvertretend die Sachen, die in einer kleinen Freiheit dann auch stattfinden. Ja. Ist das was, wo du sagst, das ist im Grunde reine Aufbauarbeit, um später mal, wenn die Sachen groß sind, hoffentlich weiter dran zu bleiben und dann eben eine entsprechende Marge zu haben und bei den kleinen Sachen, naja, bezahlen drauf oder wechseln Geld am Ende?
Ja, im Endeffekt ist das so. Ja. Also da muss man sich nichts vormachen und das ist halt einfach die Wahrheit. Zumal ja auch, wie gesagt, die Kosten so immens gestiegen ist. Also kann sein, dass es vor 8, 9 Jahren sich vielleicht eher noch lohnte, da mal was zu machen, dass man da vielleicht auch mal irgendwie 1.000 oder 1.500 über hatte. Heutzutage keine Chance mehr. Das ist einfach durch die Bank, sind es Aufbauthemen, die man aber auch gerne macht. Aber man darf es einfach wirklich nicht nur einfach als Aufbauthema betrachten, sondern man muss vielleicht auch noch eine andere Sichtweise mit reinnehmen. Man tut es halt auch vielleicht für sein eigenes Portfolio, für sein eigenes Image, für das Zukunftsmusik halt auch steht. Es ist halt wichtig, dass wir das auch machen. Dafür sind wir bekannt und es fordern auch teilweise wirklich Leute ein. Ja. Also wir haben bei uns im Büro halt noch einen kleinen Ticketshop angeschlossen und regelmäßig auch unsere Stammgäste, die kommen und nochmal bei uns direkt vor Ort Karten kaufen und die sich dann auch mit uns austauschen oder auch mit mir und sagen, ey Guido, sag mal, bei euch letzter Zeit irgendwie ziemlich wenig neue Sachen, irgendwie bin enttäuscht, kommt da nichts mehr? So, und wo ich dann sage, ja, ist gerade schwierig, passt halt nicht. Das ist halt auch immer so, so Wellenbewegung. Dann hat man manchmal eine Zeit, da kommt nichts Vernünftiges und dann sagt man, okay, man lässt es und dann hat man halt teilweise wieder Jahre, da hast du so viel Anfrage, da musst du dann echt schon wieder leider Gottes einigen Sachen, die du gerne gemacht hättest, absagen. Aber wie gesagt, Leute fordern das teilweise wirklich ein, solche Sachen zu machen und wir machen es ja auch. Wir machen es gerne und wir haben auch Bock drauf und der dritte Punkt ist vielleicht auch so ein bisschen so, auch die Location, die kleine Freiheit, die steht ja in gewisser Weise auch für sowas und die hält so einen Laden halt auch jung. Mhm. Und es ist nicht nur der reine Diskothekenbetrieb, Donnerstag, Freitag, Samstag von 23 Uhr bis morgens um 4, 5 Uhr irgendwie nur Musik irgendwie vom Stick oder von einer CD das oder von einer Platte, Vinyl. Das nutzt sich ja auch irgendwann dann halt ein bisschen ab und so mit solchen Konzerten kommt halt auch immer wieder so ein bisschen, wenn man sagen, ein bisschen Reibung auch vielleicht rein, dass das nicht einmal alles so glatt ist und ein bisschen rough und ja, einfach neuer Input und das hält so einen Laden, glaube ich, auch jung und das ist vielleicht auch das Geheimnis der kleinen Freiheit, dass dieser Club ja auch mittlerweile schon ein paar Jährchen existiert und auch nach wie vor vernünftig existiert.
Ja, guter Punkt.
So, und diesen Standpunkt oder diese beiden Sichtweisen muss man vielleicht auch so ein bisschen mit einfließen lassen und das macht dann wieder dieses große Ganze, wieso wir das halt auch so machen.
Wie wählst du denn oder ihr Künstlerinnen und Künstler aus? Also wir leben in einer zunehmend datengetriebeneren Welt, habe ich mir tatsächlich mich gefragt. Also wie pickt ihr die Kleinen wie auch die Großen? Geht es da ganz viel so nach Bauchgefühl, Erfahrung, Gefühl?
Betriebsgeheimnis. Nein, Bauchgefühl.
Ja,
ist, krass, ne? Es ist ganz, ganz viel Bauchgefühl. Vielleicht auch mittlerweile die Erfahrung.
Ja.
Ich gehe ganz, das merke ich, also mit der Erfahrung, das merke ich an mir, zu meinen Kollegen, die bei mir angestellt sind, die dann teilweise mich im Booking unterstützen oder selbst eigenständig Booking machen. Die gehen anders an die Sache ran als ich. Und da merke ich manchmal, dass bei mir halt auch wirklich gewisse Erfahrung. Dann hat man natürlich halt auch so ein bisschen seine Leute, die einem Themen anbieten, wo du halt weißt, kannst du fast blind drauf vertrauen, weil die haben ein unglaublich gutes Bauchgefühl. Dann treffen sich zwei Bauchgefühle und wenn beide ein gutes Bauchgefühl haben, kommt meistens auch Gutes raus. Man guckt natürlich auch hier und da mal, wer ist da im Hintergrund aktiv, wer macht's Management, wer macht die Promotion, wen hat man da irgendwie mit eingespannt, wer ist das Booking. Da kann man hier und da halt auch schon heutzutage so ein paar Sachen ablesen. Aber ansonsten, ja, muss man sich wirklich auf sein Bauchgefühl verlassen.
Krass.
Und klar, liegt man auch ab und zu mal daneben. Ja. Das ist eben so. Aber manchmal funktioniert es oder häufig funktioniert es. Und bis jetzt ist es bei uns ja im Großen und Ganzen immer recht gut gegangen.
Ja. Wenn ich das richtig sehe, ihr veranstaltet ja nicht nur in Osnabrück, sondern ihr veranstaltet auch so, sag ich mal, in der im weiteren Umkreis auch durchaus Konzerte. Wie wichtig ist das?
Das machen wir hauptsächlich eben um. Ja, was soll ich sagen? Klar, um dann eben auch noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Das sind halt dann häufig Künstler, die schon ein bisschen größer sind.
Ja.
Und wo es dann einfach Sinn macht, wir fahren halt jetzt nicht nach Bielefeld oder Münster, Hannover, keine Ahnung, Oldenburg in eine Location, die groß ist wie die kleine Freiheit mit 250 bis 300 Besuchern. Das macht keinen Sinn. Also da bist nachher, frisst das Spritgeld, alles auf, was du rausgeholt hast. Das ist Quatsch. Aber so Künstler wie, was ich ja eben schon sagte, wie ein Thorsten Sträter, wenn man dann halt auch vielleicht mal in Bielefeld größere Nummern kriegt, auch im Konzertbereich, macht man das eben mit. Aber das sollten dann halt schon so, hätte ich jetzt gesagt, so Locations sein, 600, 700 aufwärts, wo das dann halt auch Sinn macht. Und da gucken wir dann schon, dass die Konzerte auch relativ sicher, vernünftig laufen. Sicherheit hast du halt auch nur bedingt, aber das ist so der Hauptantrieb eben, dass wir dann halt auch im Umland veranstalten.
Jetzt hast du ja auch erklärt, dass ihr gastronomisch wie auch so in diesem Club-Veranstaltungsbereich ja hier auch gut aufgestellt seid. Glaubst du denn, ist ja immer so die Frage, wie kann man das skalieren, wie kann man das vergrößern? Könntest du dir vorstellen, das auch in eine andere Stadt zu übertragen oder ist das quasi alles so, dass du sagst, jede Stadt hat so den eigenen Burggraben, wir sitzen jetzt hier drin und in der anderen Stadt, da brauchen wir gar nicht anfangen.
Ja, Also ich kann es mir schwer vorstellen. Also ich hier ist unsere Base, das ist unsere Heimat. Und ich glaube, so wie wir uns das hier aufgebaut haben, fehlt mir gerade so ein bisschen für mich die Fantasie, wie das in anderen Städten funktionieren soll. Hier kennt man halt auch ganz viele Strukturen, hier kennt man auch viele Leute im Hintergrund, die wichtig sind, ob es Verwaltung ist, andere Kulturschaffende, irgendwelche Fallen, die vielleicht irgendwo lauern, die man ja hier vielleicht eher erkennt als in anderen Städten. Weiß ich nicht, schwierig. Also ich glaube, da bleiben wir mal lieber hier. Und auch ganz ehrlich und offen gesprochen, mir fehlt jetzt auch mittlerweile, glaube ich, dafür die Energie, sowas dann halt, glaube ich, nochmal zu machen.
Es ist ja auch gleichzeitig so, ich hatte eben schon, oder wir hatten eben darüber gesprochen, dass im Grunde dieser Kuchen, der wird immer so ein bisschen verteilt unter ein paar Leuten, aber ihr macht ja auch den Popsalon, das ist ein Festival in Spielstätten, also nicht Open Air. Ja. Da müsst ihr ja im Grunde genommen ja auch mit allen irgendwie können, weil das ist ja auch nicht nur in euren Locations, sondern auch in anderen Locations. Und dann ist das ja wahrscheinlich genau das, was du sagst. Also natürlich, richtig, ja, sicherlich auch immer Mitbewerber, aber irgendwie muss man in bestimmten Situationen dann eigentlich auch oder sollte man was zusammen machen.
Richtig. Und da sind ja hier auch die Strukturen seit zig Jahren gewachsen. Also mit der Lagerhalle haben wir ja den Popsalon quasi auch zusammen entwickelt. Und im Haus der Jugend sind wir auch schon seit 20 Jahren aktiv mit auch vielen Veranstaltungen über den Popsalon hinaus. Auch im Bastard Club mit den Leuten arbeiten wir auch schon seit Ewigkeiten zusammen. Wir kennen uns alle untereinander. Und auch Osnabrückhalle, alles irgendwie vernünftig. Gute Kollegen, die man halt seit Jahren kennt, und das ist dann dementsprechend kein größeres Problem, da ein Agreement zu finden und so ein Festival auf die Beine zu stellen. Und das stelle ich mir dann halt einfach in anderen Städten, wo man da gar nicht so drin ist und die Leute nicht so kennt und auch vielleicht gar kein Interesse haben, dich da irgendwie mit zu unterstützen, weil das kommt ja hier auch hinzu. Dieser Popsalon wird ja klar von uns aus unserer Zukunftsmusik Bubble oder aus unserem Büro raus gesteuert, aber es helfen ja alle mit, das rauszutransportieren. Es sind ja alle daran interessiert, irgendwie, dass das Event vernünftig läuft, dass ihre Location voll ist, dass da irgendwie genug Zuspruch kommt. Und das ist halt einfach wichtig. Und weiß ich nicht, stelle ich mir in anderen Städten halt ein bisschen schwierig vor.
Glaube ich. Jetzt hast du gerade auch schon so ein bisschen angedeutet oder hast auch sehr klar gesagt, so, naja, irgendwie am Ende, der Tag hat quasi nur 24 Stunden und reicht auch irgendwann. Ich stelle mir das ja auch wahnsinnig kräftezehrend vor. Ich meine, ich kenne das ja auch von früher, wenn man da mal in der kleinen Freiheit war und dann sitzt du da noch nachts und...
Die Zeiten sind auch echt vorbei. Also das habe ich noch dreimal im Jahr nach Konzerten, vielleicht, dass ich da noch mal ein bisschen länger bin, aber nee, das geht nicht mehr.
Also das wollte ich gerade sagen, also gerade so Konzerte veranstalten, Events veranstalten und eigentlich tagsüber so im Büro sitzen, so, also wie hast du so deinen Weg damit gefunden, damit vernünftig umzugehen?
Ja, das ist schon ein harter Spagat, den man da irgendwie machen muss. Und bei mir kommt dann eben auch meine familiäre Situation dazu. Also ich habe mit meiner Frau noch Kinder zu Hause und das muss halt auch alles gemanagt werden. Ich bin meiner Frau total dankbar, dass die halt immer so da ist, auch wenn manchmal halt auch schon so, kennt das halt. Und es ist wirklich schwierig. Und klar, ich kann halt auch einfach nicht mehr jede Veranstaltung machen. Geht sowieso nicht. Teilweise haben wir 4-5 Veranstaltungen am Tag. Man braucht halt wirklich ein gut funktionierendes Team dahinter. Wo ich irgendwie hin kann oder noch komme, sehe ich zu, dass ich komme, bin dann aber auch in der Regel, sobald die Band dann wirklich auscheckt oder auch früher mal, dass ich mich dann halt verabschiede, rausziehe, dass ich irgendwie zusehe, dass ich einigermaßen zeitig nach Hause komme, weil bei uns zu Hause ist aktuell morgens sehr früh aufstehen angesagt, wegen Kindergarten, Schule, alle Kinder fertig machen, das ist nicht einfach und dann wird so ein Tag wirklich lang und irgendwann ist Schluss und sind die Ressourcen begrenzt.
Das heißt, man braucht ein gutes Team. Wie seid ihr als Unternehmen aufgestellt?
Wie groß ist das Team? Ja, wir haben 4 festangestellte Mitarbeiter, 5 festangestellte Mitarbeiter, Entschuldigung, dann 3 Auszubildende und jetzt in der Botschaft kommt nochmal quasi ein Team dazu. Also die ganze Gastroleitung wird dann nochmal extra behandelt. Und ja, so muss es halt auch aufgeteilt werden, sonst hat man einfach in dieser Größenordnung keine Chance.
Jetzt kann ich mir auch vorstellen, die letzten Monate sehr herausfordernd war, hier so einen Laden zu eröffnen, quasi so aus dem Nichts, sage ich mal, ziemlich heftig. Wie würdest du das so rückblickend einschätzen? Was war das für dich für eine Herausforderung, gerade auch in der aktuellen Situation, wo ich mir vorstellen könnte, da kommen jetzt nicht viele Menschen auf die Idee, so ein Ding aufzumachen?
Ja, hätte ich das, was da auf uns zukam, vor einem Jahr geahnt, ich hätte es nicht gemacht, ganz ehrlich.
Ja?
Ja.
Krass.
Das war so eine heftige Zeit, die uns letztes Jahr zwischen dem Frühjahr, also quasi März, April, genau vor einem Jahr, bis vor einem Vierteljahr da irgendwie abgeholt hat. Das war verrückt. Also das, im Nachhinein betrachtet, frage ich mich, wie wir das überhaupt geschafft haben und wie das überhaupt machbar war. Weil die Zeit war so immens, lief so schnell vorwärts und man kam halt nicht voran. Wir hatten uns halt relativ früh für einen Startzeitpunkt Anfang November entschlossen, weil im Hintergrund es so ein bisschen drängelte. Man hatte halt irgendwie ein, zwei gute Angebote gehabt, hatte ein Paket, was auch in unseren Augen sehr viel Sinn machte, nämlich ein Eröffnungskonzert mit Decker, einem Künstler aus Amerika, der so im Bereich 400-500 Leute zog, wo wir dachten, okay, das ist vielleicht zum Eingrooven echt ganz cool. Und dann am nächsten Tag eben diese Matzen-Show. Und das dachten wir fürs Eröffnungswochenende wirklich ein rundes Paket, wollten wir uns ungern entgehen lassen. Und da mussten wir uns dann irgendwann halt entscheiden, so klappt, klappt nicht. Und dann haben wir gesagt, klappt. Ja, nachdem wir klappt ausgesprochen hatten, klappte auf der Baustelle halt leider einiges nicht mehr oder verzögerte sich. Und das war verrückt. Also wir hatten ja Ende Juli hatten wir im Neubaubereich einfach noch gar nichts stehen. Also wenn ich jetzt hier ab und zu mal Managern oder Bookern Bilder zeige von der Baustelle hier, wenn die hier sind, die halten mich für völlig verrückt und sagen, wie habt ihr das denn in 3 Monaten geschafft? Ja, fragen wir uns heute teilweise selber. Das war schon krass. Und ja. Wir sind wirklich alle komplett am Stock gegangen zum Schluss und es ging halt einfach gar nichts mehr. Wahnsinn. Komplett auf. Aber wie gesagt, es hat geklappt. Wir haben, ich glaube, hier was Schönes geschaffen. Aber ja, gut, ich sag mal so, gut, dass man vorher halt nicht weiß, was einen erwartet, weil sonst fängt man viele Sachen einfach vielleicht gar nicht an.
Okay, jetzt machen wir hier ja ein Business-Podcast und ich muss jetzt natürlich auch mal ein bisschen über Zahlen mit dir sprechen. Das würde mich interessieren, ob du das sagen möchtest. Was muss man denn dann so investieren, wenn man so ein Ding auf die Beine stellt?
Ja.
Ist das schon siebenstellig?
Ja.
Ist das schon achtstellig?
Nein.
Okay.
Nein. Da geht schon ein bisschen rein,
ja.
Ohne Frage. Guck mal, wir reden ja jetzt, was wir eben schon sagten, über eine Kapazität von 1300 Besuchern. Ja. Und es musste halt viel gemacht werden. Es war ja früher ein altes Postverteilzentrum. Wir haben die Hälfte der Halle komplett abgerissen. Eigentlich sollte die nur aufgestockt werden. Dann kam aber eins zum anderen, dass die Fundamente von dem Altbau nicht so ausgelegt waren, dass sie die Aufstockung ohne weiteres halt irgendwie tragen. Ja, und nach ein bisschen Rechnen hatte uns unser Statiker geraten, wisst ihr was, Jungs, reißt es einfach ab, baut es neu. Es geht schneller, es ist wahrscheinlich kostengünstiger. Ja. Und genau. Und ja, da halt so einen Neubau dahin zu stellen, das ist nicht ganz ohne. Und was es dann eben heutzutage auch für Anforderungen gibt an so eine Location aus feuerwehrtechnischer Sicht und städtebaulicher Sicht, verrückt. Absolut verrückt, ja. Hätte ich mir vorher nicht ansatzweise träumen lassen. Klar, ich bin mit dieser ganzen Baustelle auch gewachsen. Gott sei Dank habe ich meine Lehre im Handwerk gemacht. Das hat mir wirklich geholfen. zwar nicht insofern, dass ich halt selber mit anpacken konnte, dafür war einfach gar nicht die Zeit. Ich habe so ein bisschen die Baustellenplanung so mir mit ein, zwei Leuten geteilt. Das hat mir halt schon geholfen, um mir gewisse Sachen vorzustellen, beziehungsweise Sachen, die vielleicht in eine falsche Richtung gegangen wären, frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Einfach ein gewisses Grundverständnis dafür, was auf mich zukommt. Und da konnte man halt schon absehen, okay, das und das und das und wird wahrscheinlich nicht so ganz günstig. Aber ja, wie gesagt, was an Vorschriften da verlangt wird, teilweise wirklich hanebüchen und absurd. Vieles so aus Feuerwehrsicht absolut nachzuvollziehen, ist auch komplett richtig und wichtig. Also solche Geschehnisse, wie sie ja jetzt irgendwie vor kurzem da im Kosovo oder so oder Montenegro sind, dass dieser Club, das braucht hier kein Mensch um Himmels Willen, niemals. Das ist schon gut, dass sie da drauf Acht legen und auch sehr sorgfältig sind, aber auf den Toilettenanlagen, was an WCs vorgehalten werden muss und an gewissen anderen Voraussetzungen, sehr, sehr herausfordernd. Und da habe ich eine Menge gelernt, die einen halt einfach auch wirklich platt machten. Und dementsprechend sind natürlich dann auch die Kosten nicht ganz so günstig, wie man sich das vielleicht anfangs mal irgendwie erhofft hatte.
Das ist oft so, ne? Aber wenn man das jetzt so alles hört, ihr müsst viel investieren, es ist aber gleichzeitig, würde man ja auch sagen, klar, es ist privatwirtschaftlich, aber es ist ja eigentlich auch ein großer Imagegewinn für die Kultur in Osnabrück und so weiter. Ja. Ist sowas auch möglich mit Unterstützung von Fördergeldern oder ist es dann so, dass eigentlich ganz klar ist, wenn man sowas angeht, das musst du schon alles selber stemmen, weil ist ja auch deins.
Ja, genau so ist das. Kann man relativ kurz abschließen. Wir haben uns bemüht, wir haben viele Gespräche geführt, auch mit der Stadt im Vorfeld, aber da an irgendwelche Fördertöpfe, Fördergelder zu kommen, eigentlich fast unmöglich. Die einzige Möglichkeit, die noch ein bisschen Bestand war, dass man irgendwie mit Photovoltaik da irgendwie ein bisschen hantiert und Stromgewinnung und so, dass man da vielleicht ein paar Prozent irgendwie gefördert bekommen kann, die aber jetzt noch nicht mal zwingend direkt mit der Baustelle gemacht werden muss und die man auch vielleicht nachträglich jetzt nochmal veranschlagen kann. Aber ansonsten gar keine Möglichkeit. Da kam auch von der Stadt, die Stadt war uns da sehr wohlgesonnen, also das muss man ganz klar sagen, das soll jetzt nicht falsch verstanden werden, also die haben uns auch wirklich begleitet, vernünftig und gut begleitet und auch fair da mitgenommen und das war wirklich eine super Zusammenarbeit, aber sowas, was das Finanzielle anbelangt, gar keine Unterstützung.
Krass. Ja. Das ist aber nochmal einen Blick in die Zukunft vielleicht auch werfen, weil das ist natürlich sehr entscheidend, wenn man hier so ein Ding hinstellt. Wir haben es auch immer wieder so angerissen, die Kosten steigen, Eintrittspreise steigen. Es wird auch immer wieder deutlich, das sagen viele, dass sie sagen, naja, oft fällt es mir immer schwerer, so Konzerte oder Dinge einzuschätzen, wo man früher eigentlich wusste so, naja, das wird schon irgendwie so und dann trat das so ein. Es hat sich ganz viel verändert. Vielleicht nochmal so zusammenfassen, wie nimmst du das wahr oder was nimmst du so für die Zukunft da an, wie es dann so weitergehen kann?
Ja, es wird halt immer schwieriger, weil sich der ganze Markt halt auch verändert. Heutzutage, wir hatten jetzt am letzten Wochenende eine Band hier, Ritalin, spielten letztes Jahr bei uns auf dem Popsalon, völlig unbekannt, spätabends Show in der kleinen Freiheit, war voll, brechend voll. Da hörte ich dann schon von Konzertbesuchern, die rauskamen, ja, eigentlich wollte ich das ja gar nicht sehen, aber der andere Club war voll und mit diesem Berg alles scheiße und dann mussten wir hin und her fahren und naja, sind wir jetzt hier gelandet. Aber ich muss sagen, der war eigentlich echt ganz cool. Also das war eine geile Show. Und da merkte man schon so ein bisschen, okay, der trifft wahrscheinlich gerade einen Nerv und das geht und dann bin ich mich mit dem Booker relativ fix auch einig geworden und dann hatten wir eine Show hier in die Botschaft gebucht und die war jetzt auch ausverkauft. Und bei diesen Künstlern kann man halt kaum noch irgendwas messen. Da läuft unfassbar viel über TikTok, auch alles produziert und abgestimmt schon für TikTok. Also wenn man in diesen ganzen Bereichen auch gar nicht so unterwegs ist und ich bin jetzt mit meinen knapp 50 da halt auch so im Büro, Guido, lass mal. So hört man da immer wieder. Ja. Das ist halt einfach kaum noch zu greifen. Das ist so schwierig und Künstler sind unglaublich schnell groß oder verkaufen große Anzahl an Tickets. Man weiß aber halt auch nicht, wenn sie nächstes Mal wiederkommen, ist das dann halt immer noch hip genug oder ist das schon wieder auf dem absteigenden Ast? Und dieses ganze Marktgeschehen und das noch passend und richtig vernünftig einzuschätzen, schwierig. Mhm. Klar, bei diesen, ich sag jetzt einfach mal, wie soll man das sagen, bei dieser handgemachten Musik, so hatten wir jetzt auch vor kurzem Sterne, die übrigens komischerweise wieder richtig viel Zulauf haben. Ja. Also ja, wir hatten die Sterne jetzt in den letzten 5-6 Jahren, glaube ich, 4-mal in der Freiheit. War immer so 120 bis 160, 170 Leute. Dieses Mal, letzte Woche, ausverkauft. Wo ich dann dachte, okay, wow, nicht schlecht.
Ja.
So, aber die haben sich wirklich wieder richtig guten Live-Ruf erarbeitet. Das waren echt überragend gute Konzerte in den letzten Jahren und es spricht sich halt rum und funktioniert. Okay. Oder dann halt Bands wie Ketka, auch Antilopengang. Klar, auch ein bisschen jünger schon, aber trotzdem noch irgendwie ein bisschen was anderes. Leoniden, da kann man das vielleicht auch alles noch irgendwie so ein bisschen messen oder kriegt das mit seinem Verstand, den man noch so hat, kriegt man das noch irgendwie eingeschätzt. Aber wie gesagt, diese ganzen jungen Themen, schwierig. Ja. Und genau, es kommt sehr viel auf den Markt, also beziehungsweise sind sehr viele Künstler unterwegs. Und da muss man halt einfach gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber grundsätzlich glaube ich, auch jetzt nochmal auf die Botschaft zurückzukommen, so eine Halle zu bespielen in dieser Größenordnung für eine Stadt wie Osnabrück, denke ich, und auch wenn ich jetzt so in die Zukunft gucke, glaube ich, ist möglich. Ja. Ob man das jetzt alles komplett irgendwie alleine macht oder eben auch über Fremdveranstalter, die aus anderen Städten hier kommen, wir sind ja komplett offen, es kann sich wirklich jeder bei uns melden, über vielleicht Theater oder Klassikgeschichten. Ich denke, das ist alles machbar und das glaube ich, wird funktionieren.
Man diskutiert ja mal viel über Eintrittspreise. Wir hatten das jetzt gerade auch so ein bisschen immer mal angerissen. Was mich vielleicht so interessieren würde, glaubst du oder siehst du vielleicht, dass es so eine Art Kipppunkt vielleicht mal gibt, dass man sagt, naja, entweder weil man so viel verdienen möchte oder auch einfach, weil die Kosten steigen oder beides oder wie auch immer. Glaubst du, es gibt irgendwann so einen Kipppunkt, wo dann irgendwann einfach klar ist, naja, irgendwann kommt halt keiner mehr, dann ist es zu teuer. Oder ist es dann doch wieder so, was man ja bei großen Acts ja auch immer wieder staunend sieht, dass zwar immer gesagt wird, das ist ja unglaublich viel Geld für, keine Ahnung, 300 Euro zu Rolling Stones, aber der Laden ist trotzdem voll.
Ja.
Ist das nun so dieses, naja, scheißegal, wenn die Begehrlichkeiten da sind, klappt es immer? Oder ist es doch irgendwann der Kipppunkt?
Ja, ob es wirklich einen Kipppunkt gibt, weiß ich so nicht. Es, glaube ich, kommt auf den Künstler halt drauf.
Ja.
Ne? Also das, bei vielen Sachen machen Leute, also wenn sie begehrt sind, wenn sie gesehen werden wollen und wenn da so ein Hype drauf ist, glaube ich, zahlen die Leute das.
Ja.
Also dann sind die auch bereit, das zu zahlen. Es leiden dann dummerweise eher die anderen Künstler drunter, die kleineren, die vielleicht ähnliche Musik machen und die auch für diese Zielgruppe, die dann eben für dieses eine Ticket für teuer Geld für Künstler XY bezahlt, dann aber sagen, okay, nächste Woche ist der da, hätte ich mir gerne auch angeguckt, weil ich glaube, der ist auch cool. Aber boah, letztes Mal musste ich da irgendwie so viel Geld hin, ich habe einfach nicht mehr. So, und die gehen dann meistens halt, was heißt leer aus, aber da ist dann eventuell eben der Verkaufsdruck nicht mehr ganz so stark. Leider Gottes. Und dementsprechend, Kipppunkt bedingt, aber ich glaube schon, dass eben diese hohen Ticketpreise zur Auswirkung haben, dass eben kleinere Künstler drunter zu leiden haben, weil das Geld wird ja nicht auf einmal irgendwie mehr. Es wird einfach nur anders verteilt und irgendwer muss dann halt auch wieder drunter leiden. Das ist halt so. Wo ich jetzt letztens hatte, ein Konzert war auch super verkauft, war mehr oder weniger ausverkauft. Ich auch das erste Mal persönlich angefangen habe und geschluckt habe, war, als ich den Abendkassenpreis von Heather Nova gesehen habe.
Ja.
Klar, sie ist lange dabei, weltbekannt, ohne Wenn und Aber, große, tolle Künstlerin. Aber wenn man dann halt sieht, Abendkasse 60 Euro für ein Solokonzert, boah, hart. Also,
man geht ja oft da auch nicht alleine dann
unter Umständen hin. Ne? Also es ist halt, genau, es ist halt aber auch eine Klientel, die dorthin ging, wo man auch sieht oder weiß, okay, die Leute können es dann halt auch bezahlen, weil das in der Regel Leute, die in Lohn und Brot stehen, auch schon ein bisschen älter sind, die es dann haben, aber wo man dann auch wirklich mal selber denkt, meine Fresse, du, 60 ja. Euro, pff, ja, das ist klar. Eine Menge Geld.
Da gibt es ja noch ganz andere Ausreißer.
Natürlich gibt es da ganz andere Ausreißer, aber das ist jetzt so in dieser Größenordnung. Ja, aber klar. Ja. Aber du kriegst es, aber das ist das nächste Problem, hatte ich ja anfangs schon mal gesagt. Man kriegt es kaum noch anders finanziert. Also diese Kostenstruktur, es ist einfach verrückt, wie teuer das alles geworden ist. Und teilweise brauchen die Bands ja auch schon. Alleine, also, du hattest ja eben mir auch schon mal im Vorgespräch so eine Geschichte erzählt.
Ja,
da fahren Bands los für irgendwie ein Konzert und haben einfach, ohne dass sie irgendwas auf der Uhr haben, einfach nur für Automiete und Sprit schon um die 500 Euro los. Ja. So, wie soll da sowas noch gehen? Ja. Das ist einfach verrückt.
Krass. Ja. Jetzt so im Umkehrschluss, so, wie schaffst du es denn dann, die Leute zu den Konzerten zu kriegen? So, was sind so eure Kanäle, die ihr bespielt, wo sagst du, das funktioniert irgendwie gut? Klar, irgendwie im besten Fall hat der Künstler, die Künstlerin einfach so einen, sag ich mal, Sog, dass die Leute gerne fast schon freiwillig kommen, aber was sind so Kanäle, die ihr bespielt, was so Werbung und Marketing angeht, die du vielleicht auch priorisieren würdest?
Also wir haben da auch immer nach wie vor noch einen relativ ausgewogenen Mix. Klar, sozialen Medien, TikTok und was es da alles eben noch so irgendwie in dem Bereich gibt, wird durch uns bespielt, muss bespielt werden, geht heutzutage auch gar nicht mehr anders. Aber wir sind nach wie vor halt auch noch irgendwie mit Plakatierung, Brückenplakatierung unterwegs, haben auch hier in Osnabrück ein paar Screens angemietet, diese großen LED-Wände, die an den Hauptausfallstraßen in Osnabrück stehen, wo dann halt eben was drüber läuft. So die reine Anzeige in Printmedien haben wir mittlerweile auch mehr oder weniger gar nicht mehr da zurückgefahren. Das liegt aber auch ein bisschen daran, weil eben auch Printmedien kaum noch existieren. Klar, so es gibt hier in Osnabrück und Umgebung ein Blatt für Eltern, wo dann halt hier und da mal Kinderveranstaltungen von uns reinkommen mit einer Anzeige. Das haben wir dann halt schon noch. Ja, aber ich glaube, auch da macht es irgendwie der Mix. Man muss halt auch eben gucken, was für Themen hat man, wo macht es eben Sinn. Also ich glaube jetzt auch für irgendwelche Konzerte, wo man Teenies anspricht, brauchst du jetzt nicht unbedingt irgendwie in total konservative Anzeigenschaltung einer Zeitung gehen. Dann musst du halt hauptsächlich eben übers Internet funktionieren. Aber was auch festzustellen ist, und da wird es auch immer schwieriger, bei vielen Künstlern, gerade auch aktuellen Künstlern, merkt man, wenn die nicht wirklich mitmachen und irgendwie über ihre Kanäle dieses Event, wo sie spielen, veröffentlichen, posten und immer wieder ihre Klientel darauf hinweisen, das und das findet statt, kann man sich, glaube ich, fast die Beine ausstrammeln und die Arme ausreißen. Du kriegst die Tickets nicht mehr verkauft, weil es ist ganz merkwürdig, aber die Leute fressen den Künstlern teilweise aus der Hand. Wenn du versuchst, an diese Leute ranzukommen, nehmen sie es aber nicht wahr. Obwohl du den gleichen Künstler in diesem Umfeld bewirbst, schnallen sie es nicht. Sie kriegen es irgendwie nur mit, wenn der Künstler selber sagt, ich spiele da. Ah, okay, cool. Der ist ja in Osnabrück. Geil, kauf ich mal ein Ticket. Okay, dann kriegen sie es aber vielleicht im Unterbewusstsein über irgendeine Plakatierung mit oder über deine sozialen Medien. Irgendwas, Künstler ist in Osnabrück. Und es wird halt gar nicht wahrgenommen. Es ist wirklich absurd, aber das kriegen wir immer häufiger mit. Hatten jetzt gerade oder haben noch ein aktuelles Beispiel. Namen möchte ich jetzt gerade so nicht nennen. Wir tun alles, was irgendwie machbar ist und denken, ey, das gibt's doch nicht, geht nichts vorwärts. Und dann wird einmal oder zweimal gepostet und schlagartig sind innerhalb von 3 Tagen 200 Tickets verkauft, wo du genau merkst, ja, er hat irgendwie seine Zielgruppe komplett im Griff oder Künstler XY, aber du kommst nicht ran.
Crazy. Ja, aber es ist nochmal interessant auch zu hören, weil es bestimmt auch dann die Künstlerseite gibt, die sagen, naja, was macht denn der Club?
Ja, das ist immer so das ist, und dann wird es dir halt dann wieder zugeschoben und gesagt, ja, was macht ihr denn? Ihr müsst halt auch mal ein bisschen was machen. Ja, wir tun, aber wir kommen einfach nicht dran. Und das ist mittlerweile natürlich halt auch, das ist eine gefährliche Geschichte, aber du hast natürlich, du kaufst halt Künstler XY für, ob es jetzt teuer oder weniger teuer ist, ist egal, du kaufst ihn für eine bestimmte Summe, kaufst du ihn ein, dass er bei dir spielt, weil er normalerweise halt auch das hergibt an Verkaufszahlen. Das kann man natürlich dann ein bisschen eruieren und erforschen, so was er in der Regel so zieht. Und ja, und dann denkst du irgendwie, wieso geht hier nichts vorwärts? Und wenn der dann halt einfach nicht bereit ist, da irgendwie vernünftig mitzumachen und so, ist mir doch egal, ist doch euer Event, seht ihr zu, ich werde das hier nicht über meine Kanäle streuen, dann hängst du da, zahlst im Endeffekt eine vernünftige Gage, kommst aber irgendwie, kommst gar nicht vorwärts und das ist echt schwierig.
Schon mal interessante
aber das ist, Info, ja. Ja genau, aber das ist, spielt sich halt sehr, sehr häufig wirklich im Segment ab bei diesen Bands, die halt sehr, sehr TikTok und Social Media affin sind. Ne? Also gerade so dieses etwas ältere Publikum ansprechen, die kriegst du halt noch über andere Tools und die sind halt auch nicht so bandabhängig oder bandfokussiert, aber so bei diesen ganz, ganz jungen Sachen, unglaublich schwierig.
Okay, krass.
Und natürlich entsteht dadurch auch eine gewisse Marktmacht. Ne? Also die haben halt schon eine Macht und haben dich auch in gewisser Weise irgendwo in der Hand. Und wenn sie dich halt irgendwie, was heißt verhungern lassen wollen, ich glaube, es macht keiner aus Absicht. Weil ich meine, da hat ja auch keiner Lust, irgendwie statt vor 1500 Leuten vor 150 Leuten zu spielen. Ja. Aber ja, das ist halt aber auch ein Geben und Nehmen. Also es müssen halt einfach beide Seiten da auch irgendwie mitwirken.
Mhm. Abgefahren. Abschließend nochmal, wenn du so drauf guckst auf die letzten 20 Jahre, es klingt alles sehr fordernd und man fragt sich schon so, kann ich mir vorstellen, so, puh, was mache ich hier gerade? Was würdest du denn jetzt Menschen raten, jungen Menschen, die aber in diese Musik oder auch Club oder Live-Branche wollen? Was kann man denen so an die Hand geben?
Es ist ein total schöner Job. Es macht wirklich richtig viel Spaß. Aber es ist halt sehr intensiv. Wenn viele Leute Feierabend haben, Freizeit haben, feiern gehen, ist dann selber meistens irgendwie Arbeitszeit angesagt. Die langen Gesichter oder kleine Diskussionen habe ich halt auch immer regelmäßig, dann habe ich uns wieder im Büro. Ja, muss man dann halt einfach mal durch. Ansonsten ja, auf jeden Fall wert, eine Überlegung wert, dort reinzugehen in diesen Bereich. Man muss natürlich gucken, dass man halt irgendwo einen Ansatz findet, reinzurutschen, reinzukommen, wo man, glaube ich, immer darauf aufpassen sollte. Den Tipp hatte man mir auch ganz, ganz, ganz früh mal mit irgendwie an die Hand gegeben, dass man echt aufpasst, nicht ausgenutzt zu werden. Also es muss halt immer in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Weil in dieser Branche irgendwie Arbeit zu finden, gar kein Problem. Du kannst, glaube ich, auch irgendwie 100 Stunden in der Woche arbeiten, auch gar kein Problem, geht alles. Nur, ob das dann halt dementsprechend belohnt wird, egal, ob es jetzt irgendwie direkt finanziell ist oder wie auch immer, das ist dann halt immer die andere Frage und das muss halt, finde ich, schon da in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Ja. Aber ansonsten ist das schon ein schöner Beruf und ich würde es auch immer wieder machen und bereue es auch zu keiner Sekunde, diesen Weg eingeschlagen zu haben.
Gutes Schlusswort. Du hast gesagt, ihr baut hier ein Team auf für die Botschaft. Sucht ihr noch Leute?
Nee, aktuell sind wir gut aufgestellt und haben auch, aber klar, man kann natürlich immer mal irgendwie vorbeikommen, sich bewerben, wie auch immer, weil da ist dann auch regelmäßig Fluktuation drin und tut sich was und von daher... Klar, freuen wir uns immer.
Gut, ich danke dir für das Gespräch, für die vielen Infos. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute und ich hatte es schon angekündigt, die Botschaft werde ich mir in Kürze auf einem Konzert anschauen.
Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und toi, bis zum
nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du hier bis zum Ende durchgehört hast. Wenn dir das gefallen hat, dann empfehle diesen Podcast, dieses Format doch gern einer weiteren Person, denn nur so geht's hier auch ehrlich gesagt weiter. Weiter ist gutes Stichwort. In den nächsten Wochen gibt's natürlich wieder viele spannende und interessante Geschichten und Gäste. Wenn dir etwas fehlt, ein bestimmter Gast, ein bestimmtes Thema, dann lass mich das gern auf all unseren Kanälen wissen. Ich bedanke mich am Ende bei Ticketmaster für die Unterstützung, bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Ciao.